HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl. 20, 7,6, 18.000, 50.000. Diese nüchternen Zahlen umschreiben eine absolute Katastrophe für die Nordtürkei und die Region Istanbul. Vor 20 Jahren erschütterte ein Erdbeben der Stärke 7,6 die Region. Zahlreiche Häuser stürzten ein, mehr als 18.000 Menschen verloren ihr Leben und etwa 50.000 wurden verletzt. Viele Menschen leiden noch heute unter den Folgen. Die bittere Erkenntnis, wie sich schnell herausstellte, war die Ursache für das Unglück in vielen Fällen schlicht Pfusch am Bau. Als Konsequenz wurden die Bauvorschriften verschärft. Doch was ist davon geblieben? Wer kontrolliert, ob sie wirklich eingehalten werden? Und ist Istanbul auf ein erneutes Beben heute besser vorbereitet? Diese Frage scheint drängend, denn ein neues Beben stehe bevor, sagen unter anderem Forscher des Kieler Helmholtz-Zentrums. Sie sind sich sogar sicher, dass es in etwa so stark sein wird wie bei dem verheerenden Beben 1999. Über Istanbul 20 Jahre nach der Katastrophe berichten Christian Buttgereit und Marion Sendka.
17. August 1999, Türkei. Es ist kurz nach 3 Uhr nachts, als die Erde plötzlich bebt, für etwa 45 Sekunden. Danach wird nichts mehr sein, wie es einmal war. Das Epizentrum des Bebens der Stärke 7,6 ist Izmit, eine Stadt etwa 100 Kilometer östlich der Millionenmetropole Istanbul. Die Erschütterung ist sogar in der 400 Kilometer entfernten Hauptstadt Ankara zu spüren. Später werden die Behörden bekannt geben, dass 18.373 Menschen durch das Erdbeben ihr Leben verloren haben, fast 50.000 wurden verletzt. Selbst jetzt, 20 Jahre danach, weiß jeder noch, wo er oder sie in dieser Nacht gewesen ist. So auch die heute 39-jährige Ümür Kınay. Das Bild, wie sie quasi einbetoniert in den Trümmern ihres Hauses neben einem anderen Frauenkörper liegt, geht in den Tagen nach dem Beben um die Welt.
Die Frau neben mir auf dem Foto ist meine Mutter. Als wir das Erdbeben bemerkten, hielten wir uns in unterschiedlichen Zimmern auf. Wir sind dann beide aufeinander zugerannt und haben uns im Wohnzimmer getroffen und umarmt.
Ümür und ihre Mutter waren erst eine Woche zuvor in das Haus im Istanbuler Stadtteil Seferköy gezogen. Ihre Wohnung lag in der 6. von 7 Etagen. Wie sie später herausstellte, waren laut Bebauungsplan aber nur 5 Etagen erlaubt. Regungslos lag Ümür neben ihrer genauso regungslosen Mutter in den Trümmern, bis endlich Hilfe kam.
Als ich merkte, dass sie mich hören und sie anfingen, gegen den Schutt zu schlagen, dirigierte ich sie. Nicht dahin schlagen, das ist zu nah an meinem Kopf. Macht hier dies, macht jenes.
Wenige Kilometer entfernt erlebte Evrim Kutlun das Erdbeben mit ihrer kleinen Schwester Bilge und Verwandten in deren Sommerhaus vor den Toren Istanbuls. Wie die meisten Menschen der Region lag Evrim im Bett und schlief, als sie wach wurde, weil das Haus kräftig wackelte.
Und ich war die ganze Zeit am Überlegen, Moment mal, wir bewegen uns, das ist wirklich, du kannst dir vorstellen, so das war fast 1,5 bis 2 Meter ging das Ding hin und her und ich war ja im Halbschlaf. Ich dachte, wie kann es sein, dass dieses steinerne, betonhaltige, schwere Ding sich so bewegt? Also ich habe da die ganze Zeit philosophiert, wie geschrien dann nach mir, abla, abla, komm runter.
Als Abla, das ist das türkische Wort für große Schwester, unten war, hatten sich da schon die Nachbarn versammelt. Nervös sprachen sie durcheinander. Ihre Sommerhäuser gehörten offenbar zu den wenigen, die mit kleineren Schäden davongekommen waren. Die ganze Dramatik dieser Nacht wurde Evrim und ihrer Familie erst klar, als sie mit dem Auto zum Bauernhof des Onkels weit außerhalb der Stadt fuhren. Wenn Evrim sich heute daran erinnert, wird sie immer noch nervös, bekommt glasige Augen, klopft unbewusst mit den Händen auf den Tisch.
Da mussten wir ja durch Küçükçekmece durch Avcılar, Beylikdüzü und dann weiter. Das war so schlimm. Also ein Haus nach dem anderen. Ich krieg immer noch Gänsehaut. Da sah man wirklich Menschen, die mit bloßen Händen nach Leuten gegraben haben, ne? Oder geschrien haben. Und wir sind da durchgefahren. Wir haben gedacht, irgendwie, ist das wahr? Also was machen wir denn jetzt?
Auch mitten in Istanbul war das Beben zu spüren. Der Historiker Orhan Esen erinnert sich noch genau an die drückend heiße und schwüle Augustnacht. Er kam kurz vor Beginn des Bebens nach Hause, in seine Wohnung nahe des Taksimplatzes.
Ich habe mich immer unwohler gefühlt, immer unwohler. Und irgendwie in einem Moment dachte ich, es stimmt irgendwas mit meinem Körper nicht. kriege ich einen Herzanfall. Was ist das irgendwie? Nicht? Also ich dachte, ich platze, mein Körper platzt irgendwie. Nicht? Ich habe so 10 Minuten lang so mit mir selber gerungen. Ich war eigentlich entschlossen, jetzt rufe ich einen Krankenwagen an, weil es stimmt irgendwas mit meinem Körper nicht. Ich dachte irgendwie, ich sterbe jetzt. Also irgendwie, ich hatte echt so Schweißausbrüche und alles und da hat es angefangen.
Dabei war die Erschütterung in Städten wie Gölcük und Yalova auf der anderen Seite des Marmara-Meeres viel massiver. Was Menschen wie Orhan im Zentrum Istanbuls fühlten, waren nur die Ausläufer des Bebens.
Man stelle sich vor, so ein Mixer, ein Pürierstab, also einfach dieses organische Material, inorganische Material und das Gas vermischt sich, wird gequillt, wird zu einem Smoothie gemacht. Ja? In dem Moment schaltet einfach das Hirn ab. Also unsere normale Wahrnehmung ist da nicht mehr vorhanden. Es ist nicht so, ich stehe auf etwas und das wackelt. Das ist es nicht. Kann das, was da in dem Moment passiert, gar nicht mehr ausdrücken.
Während Orhan unter Schock stand, versuchten freiwillige Helfer stundenlang im fahlenden Licht der nun hereinbrechenden Dämmerung Ümür aus den Trümmern zu bergen. Die damals 19-Jährige war so sehr eingeklemmt, dass die Rettungskräfte kaum an sie herankamen. Sie konnte sich weder bewegen noch ihren Körper fühlen. Doch sie erkannte ihren Nachbarn Bayram Abi.
An ihn kann ich mich sehr genau erinnern, denn er hatte mich gefragt, wie soll ich dich hier rausholen? Und ich sagte ihm, er solle mir die Haare abschneiden. Er sagte, wie soll ich bloß die Haare abschneiden? Ich darauf, willst du mich lieber hier lassen?
Das wollte Bayram Abi nicht und schnitt mit einem Messer blindlings zwischen Schutt und Möbelresten um Ümürs Kopf herum. Als die Helfer sie aus den Trümmern herausholten, bedeckten sie Ümür die Augen. So konnte sie keinen Blick mehr auf ihre Mutter werfen, die tot im Schutt des eingestürzten Hauses lag.
Ich erinnere mich, wie ich danach in den Krankenwagen gelegt wurde. Sie brachten mich ins Staatskrankenhaus nach Bekerköy. Von allen Seiten wurden Menschen hergebracht wegen der Ereignisse in Avcılar.
Avcılar ist ein Istanbuler Vorort am westlichen Ende der Stadt. Vor dem Beben säumten vor allem Möbel- und Autohäuser sowie Cafés und Billardsalons die Hauptstraße. Die Erschütterung ließ fast alle Häuser einstürzen. Gründe waren vor allem Baumängel und nachträgliche und illegale Veränderungen an den Häusern. Um mehr Gewerbefläche zu bekommen, hatten Geschäftsleute nämlich tragende Säulen aus den Erdgeschossen herausgeschlagen, mit dramatischen Folgen. Die Hauptstraße Avcılar wurde binnen Sekunden zum Massengrab. Hier starben die meisten der Istanbuler Erdbebenopfer, etwa 1200 Menschen. Wer überlebt hatte, suchte mit bloßen Händen nach Verschütteten. Auch Evrem war mit ihrem Onkel hierher gekommen. Sie hatten es auf dem sicheren Bauernhof nicht ausgehalten, waren nach Avcılar zurückgekehrt und suchten in den Häusern, die wie Kartons in sich zusammengefallen waren, nach Menschen.
Die Taktik war, so haben wir dann auch mitgeholfen und so das Geröll weggeräumt, wo das Schlafzimmer ist. Und danach hat man immer als erstes geguckt, ne? Ja, das ist schon eine Riesenerschütterung, wenn du siehst, das sind zwei Schlafzimmer übereinander und irgendwo siehst du da einen Fuß. Wir haben tatsächlich auch mit meinem Onkel zusammen auch eine Frau gesehen und nicht gerettet, aber gefunden, als sie schon tot war.
Immer wieder kamen Menschen mit Säcken und transportierten darin Tote ab. Wohin, das wusste Evrem damals nicht. Später erfuhr sie, dass die Leichen in Eissporthallen gelagert wurden, weil es in der Sommerhitze unmöglich war, so viele Menschen so schnell zu identifizieren und zu begraben. Viele suchten in dem meterhohen Schutt nach ihren Verwandten oder Freunden. Eine quälende Mischung aus Trauergesängen, Schreien und Weinen legte sich über das, was Stunden zuvor noch das Zuhause tausender Menschen gewesen war. Stundenlang suchten und gruben Evrem und die anderen Freiwilligen weiter.
Das Erstaunliche war ja, dass es schon so spät war und keine staatlichen Hilfen kamen. Man sagte dann, aus unserem Staat kommt keine Hilfe, aber die Griechen waren schon dort.
20 Jahre später sitzt Nazım Maruki im großzügigen Garten seines Einfamilienhauses. Wo heute Wasser aus dem Brunnen plätschert und Hähne krähen, waren nach dem Erdbeben die Zentrale und das Materiallager der Hilfsorganisation Akut, die Maruki kurz zuvor mit anderen Ehrenamtlichen gegründet hatte. Eigentlich, um verschollene Bergsteiger zu suchen oder Verschüttete nach Grubenunglücken zu bergen. Ihr erster Großeinsatz war jedoch nach dem Erdbeben in der Kreisstadt Gölcük nahe des Epizentrums.
Als ich nach Gölcük kam, war mein erster Gedanke, es sieht aus, als sei die Stadt bombardiert worden. Und wir sind die Ersten, die Stadt betreten. Das war mein Gefühl. Alles lag in Trümmern. Es war dunkel, es gab keinen Strom, die Menschen waren auf den Straßen alle verängstigt und besorgt und keiner wusste, was zu machen ist. Es war ein sehr gruseliger Anblick.
Schnell galt Akut mit seinen mehr als 1000 Freiwilligen als eine der wenigen effektiven Hilfsorganisationen. Ganz im Gegensatz zu anderen, viel größeren Einrichtungen. Während der Staat vor allem mit sich selbst beschäftigt schien, reisten immer mehr ausländische Hilfsorganisationen ins Land. Der Suchhund einer russischen Gruppe spürte eine Überlebende nach 81 Stunden auf, obwohl die kritische Überlebenszeit bei 72 Stunden liegt. An einem anderen Ort fanden Helfer 97 Stunden nach dem Unglück einen Familienvater. Er hatte überlebt, weil er seinen eigenen Urin getrunken hatte. Am längsten überlebte ein 5-jähriger Junge. Er konnte nach 151 Stunden geborgen werden. Die Schwerverletzten wurden in die völlig überfüllten Krankenhäuser gebracht. Manche mussten mehr als ein Jahr dort bleiben, so wie Ümür Kinal.
Ich wurde mehrmals am Rücken operiert. Es gab Haut- und Knochentransplantation. Innerhalb eines Monats wurde ich 6 oder 7 Mal operiert, glaube ich. Danach habe ich nicht mehr mitgezählt.
Die Ärzte schafften es zwar, Ümürs Leben zu retten, doch seitdem ist sie querschnittsgelähmt.
Auch Monate nach dem Beben hatten viele Istanbuler noch Notfalltaschen mit Keksen, Decken, Taschenlampen und Trillerpfeife am Bett stehen, aus lauter Angst vor einem weiteren Beben. Das kam dann wenige Monate später, im November, in Düzce, einer Provinz östlich von Istanbul. Seitdem ist es, abgesehen von kleineren Beben, ruhig geblieben. Doch internationale Seismologen sind sich einig, ein erneutes schweres Beben ist nur eine Frage der Zeit. Und noch eines gilt als sicher, beim nächsten Mal wird das Epizentrum noch viel näher an die Millionenmetropole Istanbul herangerückt sein, denn auf dem Grund des Marmara-Meeres, etwa 25 Kilometer von der historischen Halbinsel mit Hagia Sophia und Blauer Moschee entfernt, lauere bereits die nächste Gefahr, sagt Heidrun Kopp, Projektleiterin und Professorin am Helmholtz-Institut für Ozeanforschung in Kiel. Denn ihr Team hat herausgefunden,
dass also beide tektonischen Platten, Eurasien auf der einen Seite und die arabische Platte auf der anderen Seite, nicht mehr glatt aneinander vorbeigleiten können, sondern sich ineinander verhakt haben. Dabei kommt es dann zu einem Spannungsaufbau von tektonischer Spannung. Man kann sich das vorstellen, dass die Gesteine, die darin involviert sind, natürlich einem erheblichen Druck unterliegen im Zuge dieses Spannungsaufbaus. Und das wird sich irgendwann in einem Erdbeben lösen.
Festgestellt werden konnte diese Spannung mit Hilfe von Sensoren, die deutsche, türkische und französische Wissenschaftler erstmals am Meeresgrund befestigt haben. Dahingegen haben die Forschungen an der Meerenge der Dardanellen ergeben, dass sich dort die Platten weiterhin bewegen, anders als vor Istanbul.
Das deutet darauf hin, dass sich die Wahrscheinlichkeit für ein Erdbeben dort deutlich erhöht. Und anhand der Messdaten, die wir nun haben, können wir prognostizieren, dass dieses Erdbeben eine Magnitude erreichen kann, jenseits von 7 auf der Richterskala bis hin zu 7,5.
Nur wann das Beben kommt, das kann kein Wissenschaftler vorhersagen. Die Vorwarnzeit liegt bei gerade einmal 3 Sekunden. Fest steht aber, die Türkei ist in Bewegung. Seit 1999 registrierte die Katastrophenschutzbehörde landesweit 2101 überwiegend leichte und mittlere Erdbeben, Tendenz steigend.
Doch wie gut ist Istanbul 20 Jahre nach dem Marmara-Unglück auf das nächste Beben vorbereitet? Immerhin hat die Verwaltung der Provinz Istanbul seit 13 Jahren eine Abteilung für Erdbebenvorsorge. Deren Projektleiter Kasım Gökhan Elgin ist stolz auf die Trainingseinheiten, die seine Behörde zum Beispiel in Schulen und kostenlos im Internet anbietet. Die Teilnehmer lernen vor allem, wie sie sich im Ernstfall zu verhalten haben.
Aufgeklärt wird auch darüber, wo man sich in einem Gebäude während eines Bebens in Sicherheit bringen kann. Das sogenannte Lebensdreieck, dass man die Nähe zu Fensterscheiben meiden sollte beispielsweise. Oder dass man vorsichtshalber Möbel wie schwere Bücherregale und so weiter an der Wand befestigt. Dass man draußen im Freien oder in der Nähe stabiler Gebäude Schutz sucht.
Dieses Training gibt es seit 2006. Projektleiter Elgin betont selbstbewusst, dass die Istanbuler Erdbebenvorsorge seitdem mehr als 1,12 Millionen Istanbuler erreicht habe. In relativen Zahlen ist das jedoch nicht einmal jeder 10. Bewohner der Metropole. Doch das erwähnt der Regierungsvertreter nicht. Stattdessen verweist er auf die vielen Schulen, die seine Behörde erdbebensicher gemacht habe. Etwa 90% aller Istanbuler Schulen seien inzwischen neu gebaut oder verstärkt worden.
Im Katastrophenschutzplan der Stadt Istanbul sind alle verstärkten oder neu gebauten Schulen als Sammelstellen vorgesehen. Hilfsbedürftige werden dort untergebracht und versorgt. Es werden Feldküchen aufgebaut und Klassenzimmer werden als Schlafsäle eingerichtet.
Platz wäre in den Schulen für ca. 1,5 Millionen Menschen. Zum Vergleich, beim Erdbeben vor 20 Jahren waren Hunderttausende Menschen obdachlos geworden. Experten schätzen jedoch, dass das kommende Beben viel mehr Menschen treffen wird, voraussichtlich etwa 2,4 Millionen, also fehlen fast 1 Million Plätze. Ursprünglich hatte die Stadt nach offizieller Statistik mehr als 2800 Plätze als Sammelstellen ausgewiesen. Auf den meisten dieser Flächen stehen mittlerweile aber Wohnkomplexe oder Einkaufszentren. So auch in Avcila beklagt Gürkan, der dort zusammen mit seinem Vater eine Möbelwerkstatt betreibt und beim Beben von 1999 noch ein Kind war.
Wir sind zu einem freien Grundstück gegangen. Alle haben sich damals auf solchen Grundstücken versammelt. Heute aber werden sie keines dieser freien Grundstücke mehr vorfinden.
Von gerade einmal 80 dieser Flächen in ganz Istanbul ist heute noch die Rede. Regierungsvertreter Kasım Gökhan Elgin weist diese Kritik zurück.
Die Stadt ist ein lebendiger Organismus. Sie lebt und wächst stetig. Dementsprechend werden Pläne revidiert. Das ist normal. Ich weiß, dass für Sammelstellen, die ausgeschieden sind, neue, alternative Orte eingeplant werden und dass in diesem Sinne unsere Schulen den Bedarf weitgehend abdecken werden.
Wo sich diese Sammelstellen befinden, erfahren türkische Staatsbürger im Internet. Allerdings müssen sie sich dafür mit ihrer Passnummer auf dem staatlichen Internetportal eDevlet einloggen. Ausländer müssen sich auf die Informationen ihrer Konsulate verlassen. So rät das deutsche Generalkonsulat Istanbul, eine Notfalltasche zu packen, unter anderem mit Vorräten für 3 Tage, Taschenlampe und Trillerpfeife. Während eines Bebens sollte man sich lieber in kleinen Räumen aufhalten, da diese nicht so leicht einstürzten. Wer seine Wohnung verlassen kann, solle sich möglichst auf das Konsulatsgelände oder eine der 3 anderen genannten Sammelstellen für Bundesbürger begeben. Vor allem aber sollte man seine Wohnung so wählen, dass sie erdbebensicher ist, heißt es in dem Merkblatt des deutschen Generalkonsulats. Ob das der Fall ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, sagt der Geologieprofessor Mustafa Laman. Das komme ganz darauf an, wie die Häuser gebaut sind und auf welchem Untergrund sie stehen.
Es ist sehr unterschiedlich. Wir haben einige Felsuntergründe, aber auch sehr weichen, sandigen oder kiesigen Untergrund. Was passiert beim Erdbeben? Wenn die Erde bebt, sind bewegliche Untergründe viel stärker betroffen. Weil wenn die Bodenbeschaffenheit sehr schlecht ist, wird der Effekt 2- bis 3-fach und manchmal 5-fach verstärkt.
Diese Erkenntnis ist nicht neu. Berücksichtigt wird sie in der Praxis aber erst seit dem verheerenden Erdbeben von 1999, sagte Alper Ilki. Das Büro des Professors für Baustatik grenzt direkt an eine Werkhalle, wo die Technische Universität Istanbul Baumaterialien auf ihre Erdbebenfestigkeit prüft.
Leider war das größte Problem im türkischen Bausektor, dass die Bauunternehmen nicht wirklich die Regeln befolgten. Das Gesetz war verbessert worden, aber die Bauqualität war immer noch sehr schlecht, weil die Vorgaben nicht befolgt wurden und es keine wirksame Kontrolle gab. Es gab viele Experten, die Dokumente unterzeichnet haben, aber in vielen Fällen wussten sie überhaupt nicht, wo sich das Gebäude befand.
Der Pfusch am Bau hatte fatale Folgen. Nicht nur in Yalova und in Izmit, nahe am Epizentrum, sondern auch in Istanbuler Stadtteilen wie Avcila. Geologieprofessor Mustafa Laman ist Experte für erdbebensicheres Bauen. Mit seinem Team untersuchte er nach dem Erdbeben einige Gebäude in Avcila.
Ein 7-stöckiges Gebäude war stark beschädigt oder mehr oder weniger eingestürzt. Wir haben Proben des Betons genommen. Einige davon habe ich heute noch in meinem Büro, um sie meinen Studenten zu zeigen. Sie haben Sand aus dem Meer verwendet, ohne ihn zu reinigen. Es ist ein Wunder, dass diese Häuser nicht schon vor dem Erdbeben eingestürzt sind.
Viele Bauunternehmer sparten auch beim Stahl und verwendeten gebrauchtes Material aus Tschechien. Dementsprechend groß war die Wut auf die Profitgier vieler Bauunternehmer. Es gab mehr als 2000 Gerichtsverfahren. Etwa 1800 wurden aufgrund von Gesetzeslücken eingestellt. Am Ende wurden nur 40 Bauunternehmer schuldig gesprochen und nur einer trat tatsächlich eine Haftstrafe an, Beli Götze, ein Bauunternehmer aus Yalova, verantwortlich für 195 Tote in seinen Häusern. Das Urteil lautete 18 Jahre und 9 Monate Haft, doch Götze kam nach gut der Hälfte der Zeit frei.
Auch Ömür, die querschnittsgelähmte Frau aus Istanbul, kämpft jetzt noch, 20 Jahre nach dem Beben, um eine Entschädigung.
Das Verfassungsgericht hat mir einen Schadensersatz in Höhe von 28.000 türkischen Lira, ca. 4.500 Euro, zugesprochen. Normalerweise weist das Verfassungsgericht solche Klagen ab oder spricht 500 oder 1.000 Lira zu. Von daher ist mein Betrag sehr hoch. Deshalb haben auch die Zeitungen von einem juristischen Sieg gesprochen. Aber ich plane damit, zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu gehen. Ich werde bis zur letzten Instanz gehen.
In der Baugesetzgebung hat sich in den vergangenen 20 Jahren viel getan, auch wenn das alte Gesetz nicht ganz schlecht war, wie sich Baustatikprofessor Alper Ilki mit vielen anderen Experten einig ist. Die neuen Gesetze von 2007 und 2019 schreiben jedoch eine bessere Untersuchung des Baugrundes vor. Außerdem müssen Proben des Baustahls und des Betons von einem unabhängigen Labor untersucht werden.
Früher wurde etwa glatter Baustahl verwendet, der sich im Beton lösen konnte, weil er keine Strukturen hatte. Heute benutzen wir stattdessen verformten Stahl und besseren vorgemischten Beton. Das führt zu stabileren Konstruktionen. Deshalb kann ich sagen, dass die Jahre 1999-2000 ein Meilenstein in der Qualität der Gebäude in der Türkei waren.
Darauf zu vertrauen, dass ein Gebäude, das beim Beben 1999 stehen geblieben ist, auch das nächste Beben überstehen wird, könnte fatale Folgen haben, warnt Professor Alper Ilki von der Technischen Universität Istanbul.
As you mentioned, the earthquake was not Istanbul earthquake.
Wie Sie sich sicher erinnern, das Erdbeben 1999 war kein Istanbuler Erdbeben. Das ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass die Leute sagen, okay, wir haben 1999 die Erfahrung gemacht, dass das Haus hält, etwa in Beşiktaş, Ataköy oder irgendwo. Das stimmt nicht, denn diese Häuser haben nicht das Erdbeben ausgehalten, sondern nur die Ausläufer davon, also nur 10 oder 15% des potenziellen Erdbebens. Manchmal ist es möglich, solche Gebäude zu stabilisieren. Es gibt dafür verschiedene Techniken, zum Beispiel konventionelle wie die Ummantelung bestehender Säulen oder zusätzliche Stützmauern.
Die andere Möglichkeit ist ein Abriss und Neuaufbau. Historiker Orhan Essen muss sich im Istanbuler Stadtteil Zeytinburnu nur einmal umdrehen, um den Blick von den rissigen Häusern aus den 90ern auf eine Großbaustelle zu wenden. Dort wachsen die Rohbauten von 15-geschossigen Wohntürmen dicht an dicht in den Himmel. Augenscheinlich in erdbebensicherer Bauweise. Es ist eine typische Erneuerung nach dem Istanbuler Stadterneuerungsplan. Der sieht vor, dass ein privater Bauunternehmer die alten Häuser abreißt und den Besitzern eine Neubauwohnung an gleicher Stelle garantiert. Um auf seinen Profit zu kommen, baut er mehr Geschosse als ursprünglich. Die zusätzlichen Wohnungen verkauft er dann auf eigene Rechnung.
Das heißt, es wird nur dann gebaut, wenn es für diesen Bauunternehmer auch profitabel ist. Das heißt, wäre es rein nach Gemeinwohl gegangen, wären wir eventuell mit einer viel niedrigeren Dichte hier auch zurechtgekommen. Die Leute hätten einfach mehr Licht, hätten mehr Grün, auch soziale Einrichtungen und so weiter. Es wäre eine bessere Siedlung daraus geworden.
Kritiker wie Orhan Essen sprechen von einer verdeckten Gentrifizierung. Sie bemängeln, dass diese Art von Erdbebensanierung auch in Gebieten mit geringem seismologischen Risiko zum Zuge kommt, während Viertel, die es viel nötiger hätten, nicht saniert werden. Nasu Maruki, der Gründer der Hilfsorganisation Akut, beklagt, der Staat habe zu wenig Geld für die Sanierung von Gebäuden bereitgestellt. Anstatt die Menschen besser über das Erdbebenrisiko aufzuklären, appelliere die heutige Regierung an die Schicksalsergebenheit der Bevölkerung.
Das Bildungssystem wurde deshalb religiöser gemacht, denn das Volk soll nicht nachfragen. Wir erklären es mit Gottes Wille oder Schicksal und die Sache ist damit erledigt. Sie sagen, das Beben machen wir ja nicht, Gott macht es und die, die sterben, sterben halt.
Ömür, die querschnittsgelähmte Frau, die aus den Trümmern gerettet wurde, hat ihr Leben in die eigenen Hände genommen. Sobald es ihre Gesundheit zuließ, begann sie ein Studium im Fach Kommunikationsdesign. Heute arbeitet sie an der privaten Istanbul-Kültür-Universität. Dabei wollte sie eigentlich gar nicht zur Zulassungsprüfung gehen, denn die fand im Stadtteil Seferköy statt, wo Ömür während des Erdbebens lebte. Dorthin wollte sie nie wieder. Am Ende ließ sie sich von einer Freundin überreden, sich zur Prüfung begleiten zu lassen, aber ihren Schicksalsort dabei weiträumig zu umfahren.
Ich war auch nie am Grab meiner Mutter. Vielleicht habe ich insgeheim Angst, dass ich mich gehen lasse, wenn ich dahin gehe. Vielleicht mache ich mir da selbst etwas vor. Ich weiß es nicht. Aber ich gehe nicht. Diese beiden Orte meide ich.
Die Menschen in der Türkei gehen unterschiedlich mit dem Erlebten um und mit der Gewissheit, dass ein neues starkes Beben die Region erschüttern wird. Für die Bewohner Istanbuls ist die Bedrohung Teil des Alltags. Sich damit aktiv auseinanderzusetzen, fällt aber vielen schwer. Das birgt die Gefahr, das Risiko eines erneuten Bebens nicht ernst zu nehmen. Dabei steuert Istanbul sehenden Auges auf eine Jahrhundertkatastrophe zu.
20 Jahre nach der Katastrophe und wie Istanbul auf das nächste Erdbeben vorbereitet ist. Darum ging es heute in der Reportage von unseren Korrespondenten in Istanbul, Marion Sendka und Christian Buttgereit. Diese Sendung finden Sie auch in der ARD-Audiothek und den Podcast dazu auf hrinforadio.de. Ich bin Liane Stahl.